Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Markus, super schön, dass du bei uns bist.
Ja, freue mich sehr. Vielen Dank.
Danke auch fürs Kommen nach Berlin. Du bist jetzt aus Düsseldorf angereist,
richtig? Ich bin aus Düsseldorf angereist, aber ich bin Berliner. Ja. Also von daher, wie nennt man das? Home Turf oder sowas? Ja. Oder so. Auf jeden Fall fühle ich mich immer wohl herzukommen.
Wir haben gerade schon ja auch kurz vorher drüber gesprochen. Berlin als schönste Stadt Deutschlands kann man auf jeden Fall immer mal besuchen.
Ja, und ich habe dir geantwortet, das ist vor allem eine Stadt.
Ja. Davon gibt es ja nicht so viele in Deutschland. Ja?
So ist das. Wirklich Stadt. Super. Nein, ich bin ja immer wieder gern hier und schön, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. Das finde ich super.
Also, freut mich sehr. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal so. Kannst du dich einmal für unsere Zuhörer kurz vorstellen, was du so machst?
Das will ich gerne tun. Also, ich bin Markus und ich bin Arzt und als solcher Chief Medical Information Officer bei Microsoft für die deutschsprachigen Märkte. Und ein Chief Medical Information Officer, der verbindet so ein bisschen die Technik, die da so im Portfolio von Microsoft ist, mit all dem, was am Patientenbett passiert, ganz breit gesprochen. Und damit die Dinge am Patientenbett passieren, ist eine ganze Menge im Hintergrund notwendig. Und da kümmern sich sehr, sehr viele Leute drum und eben auch ich. Und ansonsten habe ich tatsächlich eine normale medizinische Karriere hinter mir, habe relativ viel im Krankenhaus gearbeitet, eigentlich nur im Krankenhaus gearbeitet. Und das ist tatsächlich eben auch, glaube ich, jetzt so ein Schwerpunkt, den ich mitbringe. Und gleichzeitig habe ich aber auch mich relativ viel mit Technik beschäftigt in verschiedensten Formen. Und deswegen fühle ich mich da in dieser Zwischenrolle ganz wohl.
Mal interessenhalber direkt reingefragt, wie kommt man denn vom sozusagen Arzt sein aus dem deutschen Krankenhaus zu Microsoft in das Epizentrum der Tech-Welt sozusagen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage und wie du dir denken kannst, ist die auch nicht ganz kurz zu beantworten, aber da es ja nicht nur um mich gehen soll, versuche ich es mal dennoch kurz zu fassen. Also es begann tatsächlich 2012 mit einem, ich gestehe, Glas Wein und dem Deutschen Ärzteblatt. Und in dem Deutschen Ärzteblatt war eine Chiffreanzeige drin für, wie sich dann herausstellte, ein amerikanisches Unternehmen, welches halt eine Person gesucht hat, die sich eben irgendwie mit Medizin und Technik auskennt. Da fühlte ich mich angesprochen, habe ich mich beworben. Stellte sich heraus, dass das Nuance Communications war, also ein Hersteller von Spracherkennungssoftware. Und daraus wurde dann eine sehr angenehme und produktive Zusammenarbeit für ein paar Jahre. Dann habe ich aber wieder die Medizin verlassen. Dann habe ich Nuance verlassen, bin wieder in die Medizin zurück. Und das hat aber letzten Endes natürlich viele Kontakte so in, ich sag mal, in die Szene gebracht und hat letzten Endes dazu geführt, dass nachdem Microsoft Nuance Communications akquiriert hat, man sich so ein bisschen nach Personen, Menschen umgeschaut hat, die da wahrscheinlich eine positive Erinnerung hinterlassen haben. Und das war dann letzten Endes der Punkt, dann wieder oder überhaupt zu Microsoft zu gehen. Weil als dann dieses Angebot oder diese Anfrage kam, ist genau das passiert. Ich dachte mir, das ist ja wirklich krass, das ist was Besonderes, dass ich sozusagen als Arzt diese Chance habe und die habe ich ergriffen. Und da bin ich nun.
Sehr cool, ja, wie das Leben so seine Wege sucht.
Tatsächlich, gell? Also hättest du mich früher mal gefragt, als ich in Berlin groß geworden bin, arbeitest du später mal bei Microsoft, woher hätte ich das wissen sollen?
Aber dann ist es tatsächlich über eine Anzeige in einer Zeitung.
Naja, das war bei Nuance. Ja. Also jetzt tatsächlich war das dann also natürlich nicht mehr
Baustein.
So, aber der erste Baustein war tatsächlich Printmedien. Ja. Das war ein Printmedium.
Ja. Ja. Man soll die Bedeutung ja nicht kleinreden.
Überhaupt nicht. Aber leider habe ich es nicht aufgehoben. Ich habe mich manchmal, weil diese Anzeige war wirklich ein bisschen bizarr, muss ich sagen, und leider habe ich sie nicht aufgehoben. Aber
jetzt ist es ja so, Nuance kennen, glaube ich, schon relativ viele im deutschen Gesundheitswesen. Die haben ja einen relativ starken Footprint im Klinikbereich schon. Microsoft an sich macht ja aber noch viel, viel mehr. Und wir merken jetzt ja gerade alle, ich glaube an jeder Ecke, künstliche Intelligenz, Cloud sind zwei der absoluten Supertrends. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, so welche Rolle ihr mit Microsoft einnehmen wollt in diesem Gesundheitssystem, wie sich das gerade entwickelt?
Das ist sicherlich eine mehrschichtige Rolle und die Antwort darauf ist vor allem Anbieter und Dienstleister von Infrastruktur, also Software as a Service, Plattform as a Service, um tatsächlich auch am Patientenbett wirksam zu werden. Also die Microsoft-Mission ist tatsächlich Empower every person and every organization on the planet to achieve more, um das mal wirklich auch gesagt zu haben.
Und, schöner Satz.
Naja, und da steckt tatsächlich für einen Arzt ein bisschen Musik drin, weil das sage ich oft, weil ich es auch so fühle. Empower every person to achieve more ist tatsächlich was Ärzte tun. Ein Arzt würde vielleicht sagen, to achieve more again. Ja, also nachdem du irgendein Defizit hast, wirst du halt wieder hergestellt, eine Krankheit, das nicht zu haben. Dann kommt auch noch ein bisschen Prophylaxe und dergleichen dazu. Aber natürlich ist es so, dass im Gesundheitswesen sowohl die Vernetzung als aber auch die Funktion am Point of Care eine riesige Rolle spielen. Und wenn du dir das dann halt nochmal, also diese Mission oder dieses Mission Statement, wenn man das nochmal ganz ernst nimmt, Empower Every Person, dann heißt das also tatsächlich, dass für jede Pflegekraft, für jeden, also für alle im Gesundheitswesen, ob das nun Administration ist, ob das Ärzte sind, ob das andere Gesundheitsberufe sind, das ist und ob das Patienten sind, das ist sozusagen Every Person. Und die Organisation, das kann eben tatsächlich alles sein, also von den Fachgesellschaften bis hin zu den Gremien, Universitäten, aber auch MedTech, Pharma, also das sind im weitesten Sinne alles Organisationen. Und da ist der Anspruch von Microsoft tatsächlich, die zu vernetzen und Funktionen anzubieten, um sie eben zu empowern. Das heißt, um ihnen sozusagen mehr Möglichkeiten zu verleihen, als sie die ohne Microsoft hätten. Also das mal so ganz allgemein gesprochen. Vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen ins Detail. Aber das ist so ein bisschen das was passiert. Und um da vielleicht noch was dran anzuknüpfen, also wo eine Mission ist, da ist auch immer so ein bisschen eine Vision. Und die Vision ist tatsächlich, Surveillance zu ermöglichen, überall, Teilhabe zu ermöglichen und eben, das ist sozusagen die nobelste Variante davon, natürlich die Qualität der Behandlung und das Outcome zu verbessern. Und all das hat sich eben vielleicht etwas unbemerkt tatsächlich Microsoft auf die Fahne geschrieben und auch gerade eben das im Gesundheitssektor zu ermöglichen.
Und jetzt mal ganz konkret reingefragt, Was sind da eure Instrumente sozusagen derzeit, um in Richtung dieser Vision zu arbeiten?
Ja, du fragst im Prinzip nach der strategischen Umsetzung. Also es ist ja Mission, Vision, Strategie. Und die Strategie ist zu aller Vorderst die Microsoft Cloud for Healthcare. Das ist erstmal ein Oberbegriff für eine Reihe von KI-Services, allesamt skalierbare Services. Dann ist es tatsächlich, also wir haben das ja gerade schon kurz angerissen, dieses Thema Sprache du hast das Stichwort Nuance ja auch gebracht. Also das heißt, der Aufbau einer Sprachinfrastruktur, einer medizinischen Sprachinfrastruktur. Oft wird das für den Bereich Dokumentation gedacht. Ich fasse das sehr gerne weiter, weil es geht letzten Endes um eine Mensch-Maschine-Schnittstelle-Sprache. Also es gibt ja, wie du auch natürlich weißt, eine ganze Menge Opportunitäten, wo es gar nicht unbedingt darum geht, dass ein Text bei rauskommt, wo es dann vielleicht auch darum geht, Maschinen zu steuern.
Absolut.
Genau. Also das heißt, und dafür brauchst du ja auch irgendwelche, Plattformen und Infrastrukturen. Und dann ist im Prinzip der dritte Punkt der Aufbau einer Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Das heißt eben, dass tatsächlich verschiedenste Modelle in einer einheitlichen Form verfügbar sind. Also das ist sozusagen die Strategie mit dabei. Und dann kann man immer weiter ins Detail gehen und sagen, gut, dann gibt es diese und jene Plattform dafür, da gibt es meinetwegen ganz neu Dragon Copilot oder da gibt es Copilot Studio oder da gibt es Machine Learning Studio, ja, oder da gibt es verschiedene Protokolle, wie die Sachen zusammenarbeiten. Und das Ziel ist immer das Gleiche, eine ganz einheitliche Plattform aufzubauen, auf die eben alle gerade von mir genannten Player zugreifen können, dass du wirklich eben diese Einheit hast, aber eben nicht die Einheit im Sinne vom Aufbau einer monolithischen Struktur, könnte man ja gleich sozusagen als vorweggenommene Kritik sagen, sondern ich sehe das tatsächlich eher als Aufbau einer notwendigen Infrastruktur, um eben verschiedene Player an einen Tisch zu bringen. Also in einer relativ dann vergleichsweise doch offenen Art und Weise durch zur Verfügung stellen von Schnittstellen.
Top-Level gesagt, würde ich jetzt nochmal zusammenfassen. Du hast eigentlich zwei ganz spannende Stichworte nochmal auch genannt. Einmal Cloud und einmal KI. So, KI
bleibt nicht aus.
Ja, wird ja durch Cloud auch ganz stark enabled. Wenn wir jetzt über den Kliniksektor sprechen, ist das ja schon ein Bereich, der traditionell sehr stark on-premise sozusagen geprägt war. Und auch wenn in den letzten Jahren sicherlich Kliniken immer mehr punktuelle Software-as-a-Service-Solutions adaptiert haben, wir mal hier und da einzelne Erfolgsgeschichten gesehen haben, die jetzt zumindest mal Teile ihrer Infrastruktur in die Cloud ausgelagert haben, erscheint mir es immer noch ein relativ kleiner Teil zu sein. Glaubst du, jetzt mit KI-enabled Services kommt der Durchbruch, dass Kliniken auch, ich sag mal, in der Transition auf die Cloud noch viel stärker diese Technologie adaptieren? Oder bleibt der On-Premise-Zwang so groß, dass man eher, ich sag mal, leane KI-Modelle versucht, doch in, ich sag mal, zumindest hybriden Ansätzen zu platzieren?
Also das Wort merke ich mir jetzt mal, das Wort On-Premise-Zwang. denn die Frage ist natürlich, wer übt den eigentlich aus? Das würde mich mal interessieren. Da gleich mal die Frage, merke ich mir mal gleich für dich. Aber also da ist sicherlich auch eine vielschichtige Antwort nötig. Also grundsätzlich denke ich, ist es natürlich so, das wissen wir alle, dass KI an sich nicht gleichzusetzen ist mit Cloud. Also das ist, glaube ich, irgendwie klar. Und so wie KI ja sowieso ein ziemlich großer Oberbegriff ist, da könnten wir ja eine eigene Folge drüber machen.
Absolut.
Oder vielleicht mit anderen Spezialisten oder was auch immer. Und dass ich eigentlich diesen Sinn einer Microsoft Cloud for Healthcare darin sehe, dass Interoperabilität entsteht. Also, dass wirklich ich eine Infrastruktur habe, die von überall verfügbar ist. Ich würde das am ehesten vergleichen mit einem Handynetz. Also, die Krankenhäuser sind da manchmal so ein bisschen unterwegs, als würden sie alle nur eigene Walkie-Talkie-Netze aufbauen oder hätten sie eben noch die Pager. Ja. Und irgendwie ist wie von Geisterhand ganz selbstverständlich, da hat auch keiner darüber geredet, dass im Hintergrund jemand eine Infrastruktur aufgebaut hat. Es ist völlig selbstverständlich, dass heute der Dienstarzt oder die Dienstärztin mit dem Mobiltelefon angerufen wird.
Ja,
das hat auch keiner nachgefragt, dass das kein Krankenhaus proprietäres eigenes Netz ist. Also und so ähnlich sehe ich jetzt den Aufbau eben dieser medizinischen Infrastruktur für KI, für Sprache, für die verschiedenen KI-Services. Aber da liegt eben tatsächlich der Schwerpunkt meiner Ansicht nach auf dem Aufbau der interoperablen Infrastruktur und nicht unbedingt auf dem einzelnen KI-Service. Also wenn das so ein bisschen deine Frage beantwortet.
Ja.
Natürlich kann es sein, dass für den oder jenen KI-Service, insbesondere wenn es komplexer wird, wenn es in Richtung Bild geht oder wenn es in Richtung Vision-Language-Action-Modelle oder sonst irgendwie kompliziert wird, dann mag es natürlich auch notwendig sein, die Rechenleistung schlicht und ergreifend in die Cloud zu verlagern, weil es sonst irgendwann ineffizient wird. Aber da kannst du ja genauso gut argumentieren. Das kann ja sozusagen auch ein On-Prem-System sein.
Absolut.
Also deswegen führt diese Argumentation, glaube ich, nicht ganz zum Ziel. Also, und da unterscheiden wir natürlich auch irgendwie, sind das jetzt große Organisationen, große Unikliniken, große Klinikketten, die haben da nochmal eine ganz andere Argumentationsmöglichkeit als meinetwegen MVZs, individuelle Einzelpraxen oder kleinere Häuser. Und die wird es ja auch in Zukunft immer noch geben. Und für all die ist natürlich das Angebot da und konstant und hochverfügbar und innerhalb der EU. Und ich denke, das ist einfach das Pfund, mit dem man da wuchern kann. Und was die Frage, ich hoffe, nicht zu ausweichend beantwortet, weil ich meine das ganz ernst. Also ich finde, der Schwerpunkt liegt tatsächlich nicht in der Zurverfügungstellung auf dem Thema KI, sondern eben auf dem Thema der Zurverfügungstellung, also dieser Interoperabilität.
Ja. Absolut, es macht für mich auch total viel Sinn. Zum Schluss ist es immer ja ein Use Case, den man irgendwie erfüllen will und je nach Use Case hat man verschiedene Instrumente und bei manchen lohnt sich dann halt Cloud Services zu verwenden und zum Schluss ist es ein Portfolio.
Es ist ein Portfolio und natürlich ist es so, das ist ja auch in aller Augen und in aller Munde, dass diese GPTs, die haben ja vielen wirklich die Augen geöffnet und haben das Thema KI überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar gemacht. Und das kommt natürlich über das Internet, weil sonst verbreitet sich das nicht. Und das Internet ist ja nun mal eine große Skaliermaschine und GPT oder ChatGPT, um ganz genau zu sein, war ja der am schnellsten wachsende Internet-Service ever. Ja, also da wurden ja wirklich Hunderttausende von Nutzern in kürzester Zeit erreicht. Und das liegt ja eben daran, weil wir das irgendwie als nützlich empfinden und weil es einfach ist und weil es neu ist und da natürlich auch immer so eine gewisse spielerische Neugier mit drinsteckt. Und jetzt geht es natürlich darum, das sozusagen zu transformieren auf echte Use Cases. Und da sind wir ja nun mittendrin, tatsächlich alle miteinander.
Tatsächlich, jetzt gerade wo du auch nützlich sagst, das ist auch eine Erfahrung, die wir ganz stark machen, wo wir auch wieder auf On-Premise-Zwang zurückkommen, dass jetzt mit KI-Anwendungen, die glaube ich aus der Natur der Sache heraus wirklich Potenzial haben, einfach einen sehr hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, den man in der Klinik häufig mit, ich sag mal, konventioneller Technologie sonst so nicht hatte. Also ich glaube, wir haben in vielen Bereichen im Krankenhaus immer so einen Trend gehabt, Papierformulare in digitale Formulare umzuwandeln und IT als ein Instrument zu sehen, mit Bürokratie absolut fertig zu werden, was natürlich auch von der Wertschöpfung her irgendwo limitiert ist. Und wir sehen das mit KI-Use Cases, wo einfach der Personal sozusagen, also die Personalentlastung deutlich signifikanter ist, auch die Bereitschaft, in die Cloud zu gehen, sozusagen bestimmte neue Sachen auszuprobieren, einfach deutlich höher ist. Und zum Schluss waren es wahrscheinlich immer auch organisatorische interne Widerstände, ohne dass es wirklich einen konkreten Grund vielleicht manchmal gab. Also ich bin der Auffassung, Cloud ging schon immer für fast alles, wenn man sich damit intensiv auseinandergesetzt hätte. Wenn es eben viele Reibungspunkte an der Organisation gibt, und ich glaube, das war schon für viele Krankenhäuser ein Problem, zum Teil vielleicht auch einfach, weil man noch keine Erfahrung gesammelt hat, galt es das erstmal irgendwie zu überwinden. Und wenn der Value von dem Use Case groß ist, ist das entsprechend einfacher.
Also ich höre dich in der Vergangenheit sprechen, ja. Das ist sehr optimistisch, weil ich denke, wir sind tatsächlich mittendrin und ich kann auch viele Bedenken tatsächlich verstehen. Also ich habe ja nun lange genug tatsächlich, das haben wir ja gerade schon besprochen, am Patientenbett gearbeitet. Also ich glaube, es sind ja, wenn ich alles zusammenzähle, dann doch irgendwie fast 20 Jahre. Und natürlich muss sich auch IT gewissen Herausforderungen einfach der Lebensrealität vom Gesundheitspersonal stellen. Und das passiert ja nun auch nicht immer. Das heißt also, die Hochverfügbarkeit oder die absolute Zuverlässigkeit, die wird, denke ich, auch manchmal unterschätzt, die ja teilweise im Sekundenbereich liegt. Und teilweise ist das ja auch eine Sozialisation, also von Gesundheitspersonal, die halt bestimmte Sachen einfach erwarten, wo man sagt, warum erwartest du das eigentlich? Ja. Also vielleicht sind 10 Sekunden manchmal auch nicht schlimm. Nun gut, aber auf der anderen Seite darf das auch keine Entschuldigung sein, wirklich hochverfügbare, hochzuverlässige Software zu machen. Und da denke ich, es ist auch einfach noch Luft nach oben in dem, was man auch dem Gesundheitssektor sozusagen anbietet. Und es betrifft natürlich dann viele Bereiche. Irgendwer muss es natürlich auch bezahlen. Es ist dann nicht umsonst. Und gerade wenn es gut sein soll. Also, und was das Thema Cloud angeht, da sehe ich das ein bisschen wie du. Also wir alle gehen zum Geldautomaten und schieben da eine Karte rein und heben Geld ab. Das ist auch alles Cloud. Also da ist ja nun nicht so, dass in der Bank da jetzt irgendwie einer im Keller sitzen würde und mit seinen Servern da irgendwie das Geld verbucht. Also und da, und das sind auch sensible Daten. Also da, und das funktioniert auch relativ gut. Also da bin ich tatsächlich staunig auch manchmal nur, mit wie viel Irrationalität auf das Thema geguckt wird. Und ich denke, fast wichtiger als dass die Datenverarbeitung in der Cloud ist, sich Gedanken darüber zu machen, wo die Daten liegen. Und zwar nicht deswegen, weil die in der Cloud eine ominöse Macht, sage ich jetzt mal, missbraucht, sondern weil vielleicht tatsächlich im Rahmen von Notfällen oder dergleichen ich schlicht und ergreifend irgendwo von mir aus einen Bunker haben will, wo die Daten liegen und wo ich dann trotzdem drankomme, auch wenn vielleicht Leitungen gekappt sind oder was auch immer. Und deswegen ist, glaube ich, ein völlig rationaler Ansatz, so auf eine Hybrid-Cloud-Strategie oder überhaupt eine Hybrid-Strategie zu gucken, finde ich völlig nachvollziehbar, also gerade für sehr große Organisationen. Aber also du wirst es selber wissen, also je kleiner sozusagen die Einheit wird, das lohnt sich einfach irgendwann nicht 100%. Mehr für die. Also ich habe bislang wirklich nur gehört von kleineren Praxen, da sind zum Teil Einbrüche, da gehen Festplatten kaputt, die sind dann wochenlang am Aufräumen, wenn sie überhaupt ihre Daten wieder kriegen. Ja gut, und da kann man 2025 natürlich nur sagen, okay, hätte es auch anders machen können und wäre wahrscheinlich besser gewesen.
Und ich glaube, zum Schluss ist es auch eine Abwägung, gerade wenn wir immer so ganz kleine Player sprechen, zwischen sozusagen Datenschutz im juristischen Sinne und echter Datensicherheit eher im IT-Sicherheitssinn.
Aber das ist mein Reden. Also die Datensicherheit ist, glaube ich, viel wichtiger als der Datenschutz, weil der Datenschutz ist bei Lichte betrachtet, also eigentlich kein Problem. Ja. Also es geht ja bis hin zu Confidential Computing oder das, bis zu eigenen Passwörtern und so weiter. Also da kann man wirklich objektiv drauf gucken und sagen, da kommt keiner dran an die Daten. Also jedenfalls nicht mit einem vernünftigen Maß an oder Rationalität, mit der man da drauf blickt. Mit der Datensicherheit, wie gerade besprochen, ist ein anderes Thema. Gut, aber wir reden jetzt auch schon sozusagen ein paar Minuten über dieses Thema und tatsächlich ist es so, dass man sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten muss. Also insofern ist es vielleicht auch schön, wenn wir da drüber reden und diese Schleifen um dieses Thema drehen, weil da wirklich auch viel einfach, naja, Unwissen ist so ein irgendwie so ein unschönes Wort, aber tatsächlich ist nicht so viel Auseinandersetzung damit da, sondern es kommt ganz schnell ein Reflex. Oh, Cloud, ah nee, geht nicht, weil ich bin ja im Krankenhaus, muss in meinem Keller sein. Und ich glaube, diese Kette ist irrational. Das müssen wir uns einfach klar machen. Und es gibt natürlich auch europäische Länder, die machen das ja seit Jahrzehnten anders. Also siehe Dänemark, siehe Finnland. Also das ist, die schauen auf unsere Probleme und denken sich, habt ihr keine anderen? Also, weil das ist ja lösbar.
Ja. Ich glaube auch, eigentlich ist es alternativlos, wenn wir uns anschauen, in welche sozusagen Talentsituationen auch Krankenhäuser, Kliniken reinlaufen in diesem IT-Bereich, wird es einen Zeitpunkt geben, ab dem es gar nicht mehr wirklich sicher nach modernen Standards alleine umgesetzt werden kann, ne, für die allermeisten. Wenn das nicht sogar heute vielleicht schon der Fall ist. Ja.
Ich denke sogar, dass es so ist, ja, tatsächlich. Ja. Und wie man dann diese Struktur aufsetzt und mit welchem Player und dergleichen, das sind ja andere Fragen. Aber was tatsächlich aus unseren Köpfen insgesamt, also auch vom Gesundheitspersonal verschwinden sollte, ist eben genau diese Sichtweise, ich muss es quasi vor mir haben und mit den Händen anfassen können, sonst ist es nicht echt.
Ja.
Und das ist schlicht und ergreifend, das passt eigentlich nicht mehr in 2025 rein. Und das ist nicht zu verwechseln mit der wirklich alltäglichen Lebenserfahrung vom Gesundheitspersonal, vor allem, dass natürlich der Kontakt zum Patienten, der ist echt. Ja. Und für den brauche ich nicht unbedingt einen Bildschirm. Und das ist, glaube ich, etwas, was man aber nicht verwechseln darf, dass der ganze administrative Prozess, der braucht eben Bildschirm, also ob's gefällt oder nicht, ja, weil nur Heiler die Hand auflegen und nicht abrechnen und gar nichts und auch keine Qualitätssicherung betreiben, sind wir alle nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwie diesen Prozess und um diesen Prozess eben wirklich möglichst einfach zu machen, brauchen wir, du hast die Stichwörter schon genannt, sowas wie Software as a Service, damit eben nicht in jedem Krankenhaus jeder Anwendungsfall einzeln aufgearbeitet wird. Das heißt also, wir brauchen eine Infrastruktur, wenn also in einer Klinik oder von einem Player eine Lösung besonders gut ist, dann ist das einfach in 2025 so, dass man die eben nicht mit der Diskette woanders hinträgt, sondern dass eben tatsächlich das über, wir nennen es nochmal, eine Cloud verteilt wird. Und das ist eigentlich total gewöhnlich.
Ja.
Und jetzt wäre es doch schön, wenn wir uns an das Gewöhnliche auch ein bisschen gewöhnen.
Absolut. Du hattest vorhin noch das Wort Interoperabilität auch ganz stark betont.
Ja.
Und was ich ganz interessant fand in den letzten Jahren, ich bin erst seit 8 Jahren in der Krankenhaus-IT-Gesundheitsbranche wirklich unterwegs.
Ja, aber heftig. So,
das war immer...
Dafür umso heftiger. War schneller als ich.
Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Geduld.
Ja.
Was ich immer ganz interessant fand, wie das so als dieses große Wort vor allem hergetragen wird. Und ich habe das Gefühl, seit Jahren versucht man über Standards wie FHIR und IHE so ein perfektes Bild zu zeichnen, aber man kommt in der Praxis einfach nicht so richtig voran, wirklich eine strukturierte Datenbasis zu schaffen, die dann über diese Standards verteilbar wird, sozusagen. Mhm. Und glaubst du, dass KI-Möglichkeiten uns jetzt vielleicht in ganz kurzer Zeit eine ganz andere Art von Interoperabilität ermöglichen? Also wenn ich mir zum Beispiel die neuen OCR-Modelle von Mistral oder ähnlichem anschaue, die mit 99% Präzision wirklich PDFs parsen, wo wir immer bessere Modelle haben, um da strukturierte Daten rauszuziehen. Glaubst du, das wird vielleicht grundsätzlich verändern, wie wir über Interoperabilität nachdenken?
Die kurze Antwort ist, ich hoffe es sehr. Die etwas längere Antwort ist, dass KI und die KI, über die wir reden, also die generative KI oder überhaupt eine KI, die teilweise, wir sagen, Human Parity erreicht, also die quasi menschliche kognitive Genauigkeit in verschiedenen Modalitäten erreicht, die haben wir ja quasi. Und wenn wir uns überlegen, okay, die KI ist also so ähnlich wie der Mensch. Naja, und was ist der Mensch? Der Mensch ist perfekt, mit dem Unperfekten umzugehen. Und da kommt dann letzten Endes der Brückenschlag zu KI. Die KI ist quasi perfekt darin, mit Unperfekten umzugehen. Und damit kann sie uns natürlich auch helfen, beispielsweise mit unperfekten Datensätzen umzugehen oder mit Datensätzen, die vielleicht nur haarscharf am Standard vorbei sind, aber nicht genau der Standard sind. Und da denke ich schon, dass das eine große Hilfe dabei sein wird, sowohl auf einer Ebene, die vielleicht unsichtbar ist, also mehr so auf einer Datenbank und technischen Ebene mit KI eben Datenhomogenisierung oder Aufbereitung zu betreiben, aber eben auch tatsächlich auf einer sichtbaren Ebene. Also wir haben ja schon den Zettel einmal erwähnt. Also es ist ja heutzutage mit der von dir gerade angesprochenen KI, ich würde vielleicht eher noch multimodale Modelle erwähnen und der Begriff Optical Character Recognition, OCR, hast du erwähnt. Ich finde, der greift ja schon heutzutage fast wieder zu kurz.
Ja.
Wir können ja wirklich einfach sagen, es sind halt multimodale Modelle oder Vision-Modelle, die erkennen schlicht und ergreifend, was auf diesem Blatt Papier ist. Also ein klassisches OCR-Modell würde dir ja quasi Buchstabe für Buchstabe erkennen mit hoher Genauigkeit.
Genau, ist eigentlich die alte Technologie.
Aber ein Vision-Modell, weißt du, wenn du da was durchschreibst oder von mir aus noch ein Strichmännchen daneben kritzelt, dann sagt er dir, das ist der Text, da und da ist was durchgestrichen und rechts daneben hat jemand ein Strichmännchen hingekrickelt. Also das würde ja ein klassisches OCR-Modell so nie tun. Aber ein Vision-Modell kann das. Und diese Modelle können natürlich eigentlich Interoperabilität auf eine auch ganz andere Art und Weise erzeugen. Also klar, im Backend, die Standards, FHIR, welche, also oder was auch immer, auf jeden Fall strukturierte Datensätze erstellen. Aber sozusagen im Frontend, am Arbeitsplatz, kann ich natürlich tatsächlich irgendwo wieder meinen Zettel haben. Und die Faustregel ist, solange ein Mensch erkennt, was da drauf steht und das strukturieren könnte, kann das ein KI-Modell auch. Ja, also das bringt uns so ein bisschen in die zumindest Möglichkeit, ja, wie früher irgendwas aufzuschreiben und dann trotzdem, um mal bei dem Stichwort zu bleiben, FHIR-Datensatz draus zu machen. Und das ist dann Interoperabilität nochmal ganz anders gedacht, sodass teilweise viele der, Interfaces, an die wir uns gewöhnt haben, Klickboxen, Dropdown-Menüs, komplexe Menüs und dergleichen, die können ja drastisch vereinfacht werden. Also schlicht und ergreifend so nach dem Motto, naja, zeig das doch mal kurz auf, was du brauchst. Und das System, die KI in Kombination auch mit etablierten Backends, kümmert sich eben darum. Ja. Also solange der Intent, also solange die Intention des Nutzers klar wird, was der eigentlich will und let's face it, das ist ja gar nicht immer klar. Also das ist ja auch so ein Problem. Das ist ja gar nicht immer klar, was wir eigentlich genau wollen. Und deswegen zwingt uns ja manchmal im guten Sinne die IT in die Struktur, um überhaupt das zu machen, was wir eigentlich machen sollen und wollten. Und wenn das plötzlich wegfällt, dann fehlt natürlich auch so ein bisschen so eine Leitplanke, um einen bestimmten Zustand oder um eine bestimmte Struktur zu erreichen. Aber am Ende des Tages kann ich natürlich ganz anders Interfaces implementieren. Also KI oder multimodale KI ist natürlich auch einfach ein riesiges Interface. Ja, mal ganz abgesehen davon, was ich damit noch alles machen kann. Ja. Und das finde ich persönlich super faszinierend, weil da wird's dann, und deswegen ist es vielleicht auch in der Medizin so wichtig und deswegen auch so wichtig, dass wir darüber reden, dass es eben wirklich Bild, Text, Sprache, das alles kann auf eine ganz andere Art uns in Verbindung mit dem Computer bringen. Und das sage ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich irgendwie ein Nerd bin und finde, das ist alles supi und es muss alles techie sein, sondern ich glaube, da ist tatsächlich ein riesiger Nutzen, ein riesiger Schatz drin vergraben und der kann jetzt gehoben werden. Und das ist ja nicht so, als würden wir jetzt über was reden, was schon seit 10 Jahren da ist und wir sind jetzt alle in Deutschland zu langsam und dergleichen. Nö, ich glaube tatsächlich, wir sind relativ schnell in der Adaption und relativ gut dabei. Und das finde ich schön. Also, dass man wirklich sagt, okay, da machen wir jetzt mal wirklich einen Aufbruch. Wir gehen wirklich nach vorne mit KI, auch als Deutschland. Vielleicht müssen wir uns eben tatsächlich noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ehrlich machen, was das Thema Cloud angeht. Aber du hast es ja schon angedeutet. Das ist ja nicht unbedingt total gleichzusetzen. Und das kann ich auch gut anerkennen, ja.
Ich finde es auch, also erstmal volle Zustimmung und auch ich hoffe, dass das jetzt eigentlich ein Enabler wird, weil ich glaube, das Spannende ist, dass gerade mit den Fortschritten, ich sag mal, der letzten 6 Monate, muss man ja eigentlich fast sagen, bei diesen multimodalen Modellen, wir in einen Bereich kommen, wo Kliniken, die, wenn sie ihr gesamtes System darauf umstellen müssten, alles jetzt strukturiert zu erheben, einen so massiven IT-Change hätten, dass es wahrscheinlich Jahre dauern würde, falls es überhaupt irgendwie sinnvoll geschehen kann bei manchen, hin zu einem Punkt kommen, wo eigentlich über eine, ich sag mal, alte HL7V2 MDM-Schnittstelle, wo PDFs versendet werden, man einen ganz, ganz großen Teil dieses Values schon umsetzen kann. Und ich glaube, das kann auch ganz viel Innovation dann wieder bei sozusagen Drittservices ja, ermöglichen, weil ich weiß noch genau, in unserer Startup-Zeit so eigentlich der Nummer 1 Blocker für jeden, der irgendwie versucht, im Bereich Krankenhaus Innovation zu machen, ist immer erstmal die KISS-Schnittstelle, weil man an mehr als Stammdaten eigentlich gar nicht rankommt, strukturiert.
Also ich sage, keine Angst vor PDFs. Ja. so wie du das gerade schilderst. Also tatsächlich kann man da jetzt natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, als das früher möglich war, eben aus einem beliebigen PDF, welches sogar unstrukturiert sein könnte, welches vielleicht sogar nur ein Bild enthält, viel mehr rausziehen, als es jemals vorher möglich war. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, ja, weil da muss sich dann tatsächlich, müssen sich Nutzerinnen und Nutzer nicht so drum kümmern, sondern das passiert halt im Bett. Also das können ja dann Player wie ihr machen. Naja, tatsächlich, also da passiert halt im Backend dann eben eine ganze Menge. Und wie von Geisterhand sind eben plötzlich Dinge möglich, die nicht möglich sind. Und das ist dann auch KI im Hintergrund, ja, wovon man vielleicht im Frontend gar nichts mitkriegt. Und ich bin ja da so ein bisschen, ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt, bin natürlich auch so ein bisschen an diesem Frontend interessiert. Ja. Also ich bin wirklich daran interessiert, dass das sichtbar wird, für Patienten, pflegende Ärztinnen und Ärzte und in der Administration schon. Da sind so viele Prozesse, so viele Zettel, so viel alles Mögliche. Das können wir deutlich entschlacken, ohne dass das wegfällt.
Ja.
Weil vielleicht brauchen wir es. Meistens sind die Zettel aus einem guten Grund da. Aber wir können sie eben anders ausfüllen, sozusagen.
Ja. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, was ja eigentlich durch KI, gerade mit den Fortschritten des letzten Jahres, so ermöglicht wird. Ich nenne es ganz gerne so eine AI-Native Process Experience. Also eigentlich eine ganz neue Art von sozusagen User Experience, die vorher einfach gar nicht möglich war. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Was glaubst du, wie wird sich das auf Prozesse in der Klinik auch kurzfristig auswirken? Hat es Potenzial, sozusagen eigentlich ganze Teile von bisherigen IT-Strukturen durch einen komplett neuen AI-Native-Prozess zu ersetzen?
Also, ich hoffe, ist wieder meine Antwort. Also, das Potenzial ist ganz sicher da. Und wenn es jetzt beispielsweise nach Microsoft geht, dann möchte man natürlich gerne KI in jedem Prozess sehen. Wirklich in jedem Projekt, in jedem Prozess. Nicht aber zum Selbstzweck, sondern weil wir halt der Überzeugung sind, dass es wirklich eben auch nützlich ist und dass man da drauf gucken muss. Also so ähnlich wie du sagst, egal welcher Prozess ist, egal was ich mache, ist die Frage nicht nur erlaubt, sondern auch notwendig, wie kann mir KI dabei helfen, welche KI in welcher Form. Und man muss sich oder man sollte sich vergegenwärtigen, dass, ich weiß nicht, ob du kennst bestimmt auch noch dieses Mooresche Gesetz, ne? So Rechenleistung verdoppelt sich so alle 2 Jahre. Und das ist ja erstaunlich konstant seit, ich weiß nicht mehr genau, wann er das ausgesprochen hat, aber auf jeden Fall viele Jahrzehnte her. Und die Faustregel, die sich jetzt für KI sozusagen so ein bisschen etabliert, ist, dass sich die KI-Leistung alle 6 Monate verdoppelt. Und daran kann man sich schon eigentlich ein bisschen herbeidenken, dass wir auch sehr, sehr agil sein müssen, was diese Prozessverbesserung angeht. Also wenn man da, sag ich mal, so sehr, sehr schwerfällige Prozesse oder Projekte oder Softwareplanung angeht, dann muss man tatsächlich damit rechnen, dass man da von links quasi von der KI überholt wird und dass dann auch deutlich agilere Player einen da vielleicht einfach stehen lassen. Und das ist ja das, was du ansprichst. Also ich denke, da tut man gut daran, tatsächlich die KI einfach mitzudenken, wie kann ich das tun? Und dann kommt automatisch die Frage, ja, wo kriege ich die her? Welche Tools kann ich benutzen? Und dann kommt automatisch die Frage, ich brauche eine KI-Infrastruktur dafür, ich brauche Schnittstellen dafür. Und dann kommt automatisch der Blick auf eben Player wie Microsoft, Microsoft Cloud for Healthcare. Also für mich, ja gut, nun rede ich ja nun auch sozusagen als Mitarbeitender von Microsoft, aber natürlich ergibt sich da für mich auch als der Arzt ein total schlüssiger Kreis und den man unbedingt beachten muss, ja, und dem man nachgehen sollte.
Ich hätte noch mal eine persönliche Frage, wie du mit einer ganz konkreten Sache umgehst. Und zwar hast du es gerade eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. KI sozusagen verändert sich rapide, alle 6 Monate Verdopplung der Leistung. Ich finde, gerade in den letzten Monaten hat man gemerkt, es kommt eigentlich im Wochentakt neue Modelle etc. raus, sodass man fast wie so eine Art mentale Fatigue empfindet, wenn man da versucht, up-to-date zu bleiben. Jetzt ist es ja als Teil deiner Position, ich sag mal, schon essentiell wahrscheinlich aktuell zu bleiben. Was ist so dein Trick, um mit diesen ganzen aktuellen KI-Developments sozusagen up to speed zu bleiben?
Oh, mein Trick. Naja, ich finde tatsächlich, ein Trick ist, ich guck in die KI-Gießerei von Microsoft, also tatsächlich, die AI Foundry. Also ich möchte jetzt nicht unmittelbare Werbung machen, aber das ist mein Trick. Also ich gucke in ai.azure.com rein. Da gibt es dann tatsächlich eine Liste aller Modelle. Und die ist jetzt schon allein in der ja vergleichsweise kurzen Zeit, wo ich dabei bin, von so ungefähr unter 1000 auf mittlerweile sind wir bei 1000, über 1900 Modellen gewachsen, weil dort werden halt alle Modelle angeboten, also auch relativ agnostisch, ja, von, ich sag mal, du hast schon ein paar genannt, Mistral, Stable Diffusion, Microsoft-Modelle, Phi-Modelle, GPT-Modelle, sogar DeepSeek, ist da in einer kuratierten Form so für Developer verfügbar, dass man da standardisiert drauf zugreifen kann. Und tatsächlich gucke ich immer da, was ist los? Ja, die neuesten kann man ja sozusagen nach Erscheinungsdatum filtern oder sortieren und dann kriegt man zumindest ein bisschen Überblick, ach, was hat sich denn gerade wieder hier und da getan? Und ich gucke halt einfach auch auf allgemeine Wissensquellen, sag ich mal, wo ihr da auch hinguckt oder auch schon wieder ein Stichwort, aber auf learn.microsoft.com. Also das ist tatsächlich auch viele, auch für Laien verstehbare Informationen. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Trick ist, aber das ist einfach die Art und Weise, wie ich versuche, das ein bisschen Schritt zu halten. Ja. Aber ganz, ja, trivial ist es tatsächlich nicht, finde ich auch.
Ja, man muss sich durchkämpfen, auf jeden Fall.
Naja, deswegen versuche ich auch schon ein bisschen auf die großen Linien zu gucken und ich verstehe dich ein bisschen so, als würdest du das auch tun, weil die ändern sich jetzt natürlich nicht im Minutentakt, sondern die Mittel vielleicht, um diese großen Linien zu verfolgen, die ändern sich vielleicht, okay. Aber das ist dann auch nicht immer alles meine Aufgabe, da nun jeden einzelnen, Prozess in der Umsetzung zu durchdenken. Ja. Es reicht ja manchmal, wenn man den aufzeigt.
Ja. Zumal, ich habe das Gefühl, sozusagen viele dieser Updates sind mittlerweile auch in diesem intensiven Wettbewerb um die Attention sehr, ich sag mal, Marketing-heavy getrieben. Zum Schluss, ja, es gibt zwar viele Changes, aber es gibt auch, wenn man konkrete Use Cases verfolgt, dann ist es ja durchaus auch zielführend mit, ich sag mal, starken Fundamentalmodellen, die heute ja schon gut genug sind, um ganz viele Use Cases wirklich einfach zu erfüllen, auch einfach mal in die Arbeit zu kommen.
Also ich glaube, dass die großen Foundation-Modelle tatsächlich gut sind, so ein bisschen wie du es gerade ansprichst, um überhaupt erstmal den Use Case irgendwie zu evaluieren. Damit kann man dann vielleicht 80-90% sozusagen der Arbeit schon machen. Und für die berühmte letzte Meile oder bis es wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität erreicht, da muss man dann vielleicht Feintuning machen oder man muss vielleicht spezialisierte Modelle einsetzen. Ja gut, das finde ich aber gar nicht verwerflich. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du da gerade angesprochen hast. Deswegen gibt es ja auch diese vielen verschiedenen Modelle, die unter Umständen dann auch Spezialfunktionen haben. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass ein großes textbasiertes Riesenmodell, das sorglos machende Tool für alles ist. Das ist, glaube ich, auch gar nicht unbedingt notwendig. Ja. Aber um in die Prozesshaftigkeit zu kommen und um die Infrastruktur sichtbar zu machen, ist das, glaube ich, absolut notwendig. Ich muss sagen, ich fand das einen sehr, sehr guten Schritt, vor, wie lange ist es jetzt her, 2 Jahren, also das öffentlich zu machen, also dieses so ein großes Transformer-Modell öffentlich zu machen, ist auch ein gewisses Risiko dahinter gewesen. Aber ich glaube, das war nötig, um das wirklich ins allgemeine Bewusstsein zu bringen. Sonst würden wir wahrscheinlich jetzt hier gar nicht sitzen und darüber reden.
Das ist gut möglich.
Weil die Technologie an sich ist ja nun den Leuten, die sich damit länger schon beschäftigen, jetzt nicht brandneu gewesen.
Ja. Markus, die Zeit vergeht leider viel zu schnell. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, was glaubst du, ist die lowest hanging fruit für Kliniken derzeit, wenn es um den Einsatz von KI geht?
Ich glaube tatsächlich, es ist immer noch die Dokumentation in jeder Form. Also das, die lowest hanging fruit ist natürlich das, wo am meisten Schmerz verspürt wird in den Kliniken. Und das ist, glaube ich, Administration in allgemeiner Form. Und wenn man das aber noch weiter runterbricht, ist es, glaube ich, die Dokumentation. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass man sich als allererstes auf Tools zur Verbesserung der Dokumentation stürzt. Und da gibt es ja nun auch verschiedene Player, weil gerade die mehr, die das machen. Microsoft hat auch ein eigenes Tool, den Dragon Copilot, gelauncht in den USA, kommt auch nach Deutschland, haben wir auch auf der DMEA gezeigt. Und das sind Tools, die eben aus einem Gespräch Dokumentation erstellen, Dokumentation verfassen. Und dafür gibt es ganz viele Use Cases, also Einsprecher, Zweisprecher, multiple Sprecher oder Sprechende, um genau zu sein, die dann halt aus ihren Gesprächsszenarien in irgendeiner Form eine Struktur erstellen. Also sei es die von dir angesprochene technische Struktur oder eben auch eine menschliche Dokumentenstruktur, die einfach gut lesbar ist aus so einem Gespräch. Ja, als würde man jetzt eine Zusammenfassung aus unserem Gespräch hier erstellen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine low-hanging fruit. Suggeriert, als wäre es ganz einfach umsetzbar. Aber das ist nicht unbedingt so, weil wir ja gar nicht erfahren sind mit der freien Sprache. Wie mache ich aus einer freien Sprache überhaupt ein strukturiertes Dokument? Ja. Das klingt so logisch und so simpel, aber ist es natürlich im Detail nicht. Aber ich glaube, von der Wichtigkeit her ist es eine low-hanging fruit. Von der Umsetzbarkeit her, also ist das auch wirklich ein Weg. Ja, aber ich bin überzeugt davon, das wird sein, das, was sich als erstes wirklich ganz stark verbreitet und dann die Sachen, die du schon so ein bisschen angedeutet hast im Backend, aber die vielleicht gar nicht unbedingt sichtbar werden jetzt fürs Personal. Aber die anderen Sachen, also wir gibt ja schon genug Beispiele, sei es in der Pflegedokumentation,
absolut.
Ja, dass eben Worte, also das kennst du alles. Aber das sind noch so ein bisschen, ich sag mal, erste unbeholfene Schritte, weil das noch kein freies Gespräch mit der Maschine ist. Also es ist immer noch so ein bisschen technisch, teilweise mit Kommandos und wo ich tatsächlich gerne hin wollte oder was ich gerne sehen würde, es ist wirklich eine Maschine oder sei es jetzt ein Smartphone oder ein Stationsarbeitsplatz oder was auch immer, der einen wirklich sehr frei begleitet. Ja, dass er eben wirklich nicht mehr stört. Und dann kann man sich tatsächlich auf die Kommunikation mit dem Patienten oder auf seinen ursprünglichen Prozess besinnen. Und da ist Dokumentation wichtig. Low-hanging fruit ja, aber trotzdem Umsetzbarkeit nicht total trivial. Also das sage ich aber nicht, um uns jetzt zu erschrecken, sondern um auch vielleicht ein bisschen zu erklären, dass nicht alles das, was einfach scheint, einfach ist.
Ja. Dem ist auf jeden Fall so. Gut, Markus, dann ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Hat mich sehr gefreut und lass uns das gerne irgendwann wiederholen. Ich würde mich freuen.
Sehr gerne und danke, dass ich bei der ersten Folge zu Gast sein durfte.
Es war mir ein Vergnügen.
Ja, auch. Dankeschön.
Danke sehr.
Ja.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!